1866 werden Elise Lambert und Valérie Dumas am selben Tag von der Hebamme Marianne in Paris entbunden. Mehr Gemeinsamkeiten haben die beiden zunächst einmal nicht. Während Valérie gut behütet im Wohlstand aufwächst, lernt Elise schon früh die Entbehrungen des Lebens kennen. Das Viertel ist voller Gegensätze, wie man auch im Roman Montmartre – Licht und Schatten lesen kann. Und darüber spreche ich nun mit der Autorin. Hallo Marie Lacrosse.
Hallo Heike.
Also Marie, jetzt ist ja gerade Montmartre, der erste Teil Licht und Schatten, erschienen. Wie ist dir denn eigentlich diese Idee halt zur Dilogie Montmartre gekommen halt? Also gab es irgendeinen konkreten Auslöser? Warst du da oben auf dem Berg oder? Erzähl mal.
Ja, also es ist ein bisschen längere Geschichte. Es ist so, dass ich nach dem Kaffeehaus, meinem zweiten Dreiteiler bei Goldman, halt zufällig gesehen habe, die 130-Jahr-Feier von Moulin Rouge. Und da mir überlegt habe, ob ich nicht unter dem Motto das Varieté etwas über das Moulin Rouge schreibe. Damals war es allerdings dann so, dass gerade eine andere Autorin über die historische Starttänzerin einen Roman geschrieben hatte, sodass das eben dann nicht in Frage kam. Und dann habe ich erstmal den Zweiteiler übers KDW geschrieben. Und dann, als das rum war, bin ich natürlich gefragt worden, was hast du für Ideen? Und kam dann wieder auf das Varieté zurück. Und dann haben wir in einer wunderbaren Brainstorming-Sitzung, mein Agent, meine Goldman-Lektorin und ich, das erweitert auf Montmartre. Das war eigentlich die Idee meines Agenten. Er sagte, da hast du zwei weitere Aspekte drin. Erstens mal Montmartre mit seiner Geschichte und dieser Zweiteilung in Arm und Reich und zweitens die ganze Kunst. Und damit war klar, dass ich auf jeden Fall dieses Thema nehmen werde. Und das war auch sehr schnell klar, dass das nicht in Einteiler werden kann, dass die Geschichte, auch wenn ich vieles weglassen muss, so schön ist, dass es ein Zweiteil.
Genau, und das hat dich dann auch an der Geschichte gereizt. Also die Kunst, mehr das Malen oder mehr das Tanzen?
Das ist beides. Das war wirklich beides.
Traust du dir denn zu, selber auch einen Cancan zu tanzen?
Ja, also ich habe weder einen Teil, also gut, ich kann tanzen, halt das, was man so in der Tanzschule gelernt hat. Malen kann ich gar nicht. Meine einzige kreative Fähigkeit ist das Schreiben. Aber ich habe mich immer schon für Kunst interessiert und alle meiner Lieblingsmaler oder beide meine Lieblingsmaler, Toulouse-Lautrec und Vincent van Gogh, die gehören zu meinen Lieblingsmalern, die kommen ja vor.
Ja, genau. Und deine Figuren, Elise, Valérie und die anderen fiktiven Figuren, wie hast du die denn zwischen all diesen realen Sachen, also Van Gogh zum Beispiel hat ja gelebt halt, Henri Toulouse-Lautrec natürlich auch. Wie hast du die denn so einbinden können, dass das eine runde Geschichte wird?
So, zunächst mal gab es auf einer weiteren Besprechung die Idee, dass es zwei Frauen sein sollen aus unterschiedlichen Milieus. Dafür bietet sich ja Montmartre an mit dem armen Teil auf dem Hügel und dem reichen Teil unten. Und Elise habe ich dann eben halt als ganz typisches junges Mädchen der armen Bevölkerungsschicht gestaltet, die Tochter einer Wäscherin. Und sie lernt halt auch die Tochter einer Wäscherin kennen, nämlich La Goulue, die reale Spitzentänzerin später im Moulin Rouge. Und die beiden lasse ich, wie ich das so oft dann in meinen Romanen tue, dann erstmal gute Freundinnen werden. Sodass dann die La Goulue quasi mit ihrem wahnsinnigen Talent, das sie zum Tanzen hatte, die Elise mit sich zieht. Ja, dann die Valérie, war klar, wird die Tochter eines Kunsthändlers. Und dann habe ich gelesen, dass Henri Toulouse-Lautrec und Vincent van Gogh auf die sogenannte Académie Cormon gingen, eine der damaligen Kunstakademien. Und die liegt am Boulevard de Clichy, wo ich vorher schon Valéries Wohnung platziert hatte. Und dann war mir klar, es wird eine fiktive Ausnahme geben. Eigentlich nahmen solche Kunstakademien Frauen damals gar nicht auf. Und da habe ich mir eben fiktiv erlaubt, halt die Valérie in diese Akademie Cormon als Studentin einzuführen. Und dann lernt sie halt erst Toulouse-Lautrec kennen und dann später halt auch Vincent van Gogh. Und auch andere Maler natürlich aus der Szene.
Und ich kann mir vorstellen, du hast unheimlich viel Sekundärliteratur lesen müssen, oder? Also wie viel Recherche steckt nun in diesen 600 Seiten drin?
Also ich muss es erweitern auf den zweiten Band, ne? Weil ich habe mir ursprünglich sogar gedacht, ich kriege das beides in einem Band. Also ich sag mal, ich habe hier ein Regalmeter normale Bücher, also solche dann in der Regel, ne, riesige. Dann eben jede Menge Aktenordner voll weiterer Literatur. Ich habe 3 Monate am Stück recherchiert und musste dann doch nochmal, weil die Quellen teilweise so widersprüchlich und einseitig sind, gerade über die Kunstmalerinnen-Szene nochmal sehr viel nachrecherchieren für Band 2. Also es macht mir Spaß, deswegen ist das für mich halt jetzt auch nicht so viel Arbeit. Aber man kann sagen, in so einem Projekt, da steckt schon ein Drittel Recherche drin und 2 Drittel Schreiben.
Und warst du dann auch halt in Museen, wo die Originale heute noch hängen?
Natürlich, ich war vor einem Jahr im März eine Recherchereise in Paris. Es war eigentlich meine 5. Paris-Reise, aber ich habe Montmartre mit ganz anderen Augen diesmal gesehen, weil es da ganz viele Original-Schauplätze gibt. Und Sacré-Cœur mochte ich noch am wenigsten, das Einzige, was ich vorher kannte. Dann war ich natürlich im Musée d'Orsay, wo eben halt die ganzen Maler hängen, die halt auch in meinem Roman jetzt eine Rolle spielen. Dann war ich natürlich auf dem Musée Montmartre nochmal mich mit der Geschichte beschäftigen. Und überhaupt, Montmartre ist ja teilweise mit den vielen Schauplätzen selber ein lebendes Museum.
Ja, also mir hat zum Beispiel Sacré-Cœur total gut gefallen. Also es ist nach 50 Jahren immer noch so präsent bei mir.
Ich mag die Kirche nicht, weil sie steht für mich ein Zeichen für die Bigotterie der damaligen Zeit. Daneben gibt es ein kleines Kirchlein, Saint-Pierre. Das hatte ich richtig gerne.
Ja, und irgendwie Paris, Kunst, Varieté, das kann man auch nicht voneinander trennen, ne? Und das Buch, das beschreibt ja diese Atmosphäre, also wirklich, wirklich, es springt einem entgegen, ne? Wie hast du dich denn eigentlich auf diese Zeitreise 19. Jahrhundert vorbereitet?
Gut, das 19. Jahrhundert an sich ist mir ja nicht fremd. Das spielt ja schon in anderen Goldman-Büchern halt eine Rolle. Die Belle Époque in Frankreich hat natürlich ihre eigenen Eigenheiten. Das heißt, da habe ich mich dann erstmal eingelesen in die Eigenheiten der Belle Époque und mich dann eben halt vom Großen ins Kleine eben vorgearbeitet. Ich kannte schon einiges über Toulouse-Lautrec und Vincent van Gogh, habe das aber natürlich auch nochmal gründlich nachrecherchiert. Dann musste ich ja leider eine Auswahl von Künstlern treffen. Ich kann sie ja gar nicht alle erwähnen, sonst platzt mir das Personenverzeichnis aus allen Nähten. Dann habe ich zum Beispiel entdeckt, dass Edgar Degas eine ganz faszinierende Persönlichkeit war, sehr widersprüchlich, aber er war zum Beispiel ein Förderer von Malerinnen, was wunderbar ist, ja, und hatte auch zu vielen anderen Figuren, auch historischen, die ich jetzt schon vorher geplant habe, eine persönliche Beziehung. Also Edgar Degas wird im Laufe der Dialogie halt daher auch immer wichtiger.
Genau, und dann, ja, Valerie ist dann wahrscheinlich die Verbindung dazu, ne?
Ja, meistens. Wobei Elise mit der Kunstszene ja insofern zu tun hat, als sie wie ihre historische Freundin Lagonu ja auch als Aktmodell Geld verdient hat.
Also die beiden halt, die haben ja auch Träume, also vom Tanz oder eben als große Malerin halt dann zu sein. Wie stellst du das dann jetzt als Autorin an, dass du dich so in die Figur hineinfühlst, dass die auch unterschiedlich zu lesen sind?
So ein ganz konkretes, bewusstes Konzept, das weiß ich jetzt gar nicht so. Für mich war eben wichtig, beide gehen auf unterschiedliche Weise in männerdominierte Domänen, ne? Obwohl die Tänzerinnen im Mittelpunkt stehen. Ja, gibt es ja zum Beispiel eine echte MeToo-Episode, die ich da geschildert habe. Ne? Also so eine, ja, das ist nicht seit Harvey Weinstein so, ne? Dass man sich eben halt, um eine Rolle zu kriegen, halt auch leider Gottes quasi prostituiert musste. Und die Episode, die ich da die Elise erleben lasse, die hat sich woanders wirklich abgespielt. Also da geht es einfach darum, wie behauptet man sich in dieser ganzen Varieté-Szene eben gegenüber halt den Direktoren und Managern. Und die Valerie wiederum hat es halt damit zu tun, dass Frauen als Kunstmalerinnen auch in Paris sehr benachteiligt wurden. Woanders noch viel schlimmer. In Deutschland durfte man erst nach dem Ersten Weltkrieg eine Kunstakademie als Frau besuchen. Da waren die Pariser schon ein bisschen fortschrittlicher. Aber Ich sage dir mal ein Zitat, was ich auch in meiner Lesung verwende. Was hielt man von Frauen, die malten? Ne? Die einen wollen heiraten und die anderen haben auch kein Talent. Das beschreibt das eigentlich ganz gut.
Okay, sehr gemein. Ja, und irgendwie habe ich immer gedacht, diese Kunstszene halt eben mit Van Gogh oder eben Toulouse-Lautrec, die sind ja historisch belegte Personen gewesen. Und da kannst du ja am Charakter nicht mehr so rumfeilen, dass es in deine Geschichte passt. Wie machst du das denn eigentlich? Also deine Figuren treffen jetzt auf reale Persönlichkeiten und irgendwie muss es trotzdem eine spannende Geschichte werden. Was ist, wenn die Persönlichkeit eben nicht gemacht hast, was du gerne hättest?
Das Interessante ist, dass meine Quellen so widersprüchlich sind, wie ich das noch nie in irgendeinem meiner Projekte hatte. Du liest zwei Biografien über Vincent van Gogh, ja, und es steht Unterschiedliches drin. Das heißt, ich konnte mir erstmal die dramaturgische Freiheit nehmen, auch Episoden, ne, die nicht überall erwähnt werden, halt zu nehmen. Dann war ja Vincent van Gogh eine schwierige Persönlichkeit, die stelle ich auch genauso dar, weil das ist mir jetzt gar nicht schwer gefallen. Er ist ja überall angeeckt und er hat ja auch ein tragisches Ende gefunden. Über Henri Toulouse-Lautrec habe ich allerdings wirklich Neues gelernt, dass er eine Beziehung hatte mit der Malerin Suzanne Valadon, der einzigen, die auch direkt aus Montmartre stammt, aus meiner Zeit. Das war mir zum Beispiel völlig neu. Ne, bis dato war es immer so, dass er so als der tragische Krüppel, den niemand lieben mochte, dargestellt wird. Und er war eine sehr vielschichtige Persönlichkeit, also hatte sehr gute Eigenschaften und sehr schreckliche. Und das kommt mir halt auch zu Pass in den Roman. Also so haben mir schon einige auch rückgemeldet, dass ich ihn recht authentisch beschrieben habe.
Okay. Jetzt diese Persönlichkeiten, die haben ja auch bestimmte Schauplätze, also da haben sie eben gelebt, ne? Und wie hast du die denn aus der Zeit dann zurückrecherchiert? Gibt es da Abbildungen oder wie macht man sowas?
Also musste ich einfach nur mit meiner wunderbaren Trachte, die ich in einem meiner Quellen hatte, die Straßen aussuchen. Da habe ich die Zeit, wo Vincent van Gogh gelebt hat, wo Toulouse-Lautrec gelebt hat, wo ganz viele Maler und Künstler gelebt haben. Das ist heute im Museum Montmartre. Dann gibt es das Bateau Loire, das spielt jetzt in den beiden ersten Bänden noch keine Rolle. Oder vielleicht kommt es ja noch dazu, dass es eine Rolle spielt. Da wohnt zum Beispiel Pablo Picasso. Und das gibt es ja alles noch in Montmartre. Da musste ich nur einfach nachlaufen. Diese Karte ist fantastisch. Die zeigt einfach überall, wo die alten Kabarets und Kunststätten waren, wo die Galerien waren, wo die berühmten Maler gelebt haben. Da musste ich nur mit dieser Karte durch Montmartre gehen. Das war toll.
Und hat sich das auch gar nicht so, ich meine, inzwischen haben wir zwei Weltkriege gehabt, hat sich das gar nicht verändert?
Montmartre ist wie in Wien, mein Kaffeehaus, der Ort, wo du wirklich mit dem Roman ganz viel abgehen kannst. Am Boulevard de Clichy und Rochechouart, da gibt es noch die alten Hausmann-Gebäude, da gibt es noch die Accessoires, die Straßenlaternen, die Litfaßsäulen. Ne? Wenn du dann eben auf die Bütt, also auf den Hügel hochgehst, dann triffst du auf einmal, das wusste ich selber nicht, auf die Moulin de la Galette, ja? Die ja schon Renoir 1876 gemalt hat, die ist erhalten. Das Moulin Rouge ja sowieso ist erhalten. Es gibt so viele Originalschauplätze dort oder auch die Häuser sind erhalten, wo Toulouse-Lautrec eben gelebt hat oder wie gesagt in der Rue Le Pic auch, wo Vincent van Gogh mit seinem Bruder gelebt hat. Der war ja nur 2 Jahre in Montmartre. Da hatte ich überhaupt kein Problem mit.
Oh, cool. Ja, und dann kommen wir nochmal zu Valerie zurück. Du hattest ja vorhin schon gesagt, das war eine Männerdomäne und eigentlich hätte sie zu der Zeit noch gar nicht diese Schule besuchen können. Und irgendwann durften die ja dann dort studieren und malen. Wie hast du denn diesen Weg von den ersten Frauen dann halt zurückverfolgt, damit sie dann in deine Geschichte passen?
Ja, die irgendwann durften sie das besuchen. Das ist in einer auch die École de Beaux-Arts, also die berühmteste. Das ist aber 1897 und mein zweiter Band endet 1895. So, was ich dann entdeckt habe, allerdings erst per Zufall durch eine schöne Ausstellung im Städelmuseum in Frankfurt, ist, dass es eine eigene Künstlerinnen-Szene gab. Die war aber nicht in Montmartre, sondern in Montparnasse. Und die bestand auch nicht aus Französinnen, sondern aus Ausländerinnen, aus Deutschen, aus Schweizerinnen, aus Engländerinnen, also US-Amerikanerinnen. Und die lasse ich die Valerie natürlich dann jetzt erst im zweiten Band entdecken. Das heißt, im ersten Band erlebt sie das, wie auch Suzanne Valadon, die einzige Montmartre-Malerin, die später berühmt wurde. Sie stößt eben überall an Grenzen.
Und dann hattest du ganz am Anfang gesagt, das sind ja zwei verschiedene Klassen, die du jetzt darstellst mit den beiden. Wie wichtig war dir denn das eigentlich, dass du eben diese Klassengesellschaft, diese Gegensätze thematisierst?
Also das war mir nicht nur sogar sehr selbst sehr wichtig, sondern es war eine Setzung von meinem Verlag, dass ich einfach diese beiden Milieus halt beschreibe. Ein wichtiges Thema, ich meine, Marie Lacroze sagt, man immer steht für Glamour und Sozialkritik. Das schlimmste Thema der Belle Epoque ist die allumfassende Prostitution, die sich eben halt auch durch alle Gesellschaftsschichten gezogen hat. Elises Schwester Simone fällt ja klassischerweise einem dieser Pimps, wie man sie nannte, halt dann zum Opfer. Gut, die beiden Frauen nähern sich natürlich im Laufe der Zeit ein Stück einander an. Ne? Die Elise steigt eben dadurch, dass sie wirklich zur Starttänzerin wird, dann letztlich halt auch in gehobenere Kreise auf. Und die Valerie, die wehrt sich ja dann irgendwann gegen ihre bürgerlichen Konventionen. Und wenn du so möchtest, würde sie nicht absteigen, ist jetzt falsch gesagt, ja. Aber sie wird natürlich nicht dann die Grand Dame der Gesellschaft, sondern ja, sie wird dann eben halt auch schon im Laufe des Band 2 auch eine Rebellin.
Ja, und beide Heldinnen irgendwie, die kämpfen ja wirklich gegen ihre gesellschaftlichen Einschränkungen. Mhm. Ne, wie du es eben gerade sehr schön beschrieben hast. Was ist dir denn eigentlich selber wichtig über die weibliche Selbstverwirklichung?
Gut, also alle meine Frauenfiguren haben natürlich irgendwas halt auch von mir selbst, ganz klar. Im historischen Roman habe ich natürlich die Zwänge, dass ich die Figuren nicht zu überzeichnet darstellen kann. Es gab diese Zwänge und ich muss halt schauen, wie sie in diesen Zwängen zurechtkommen. Ne? Valerie gerät ja, das ist ja auch schon in dem Band 1 angedeutet, in eine unglückliche Ehe. Der Code Civil ist das frauenfeindlichste Gesetzeswerk, was ich je gelesen habe. Das habe ich mir dann ja im Original mal reingetan, beziehungsweise der Artikel darüber. Da bist du als Ehefrau vollständig rechtlos. Deswegen hat kaum eine Varieté-Tänzerin geheiratet und auch keine der ausländischen Kunstmalerinnen. Die haben sich das nicht angetan. Und so haben sie dann ihre Freiheiten halt behalten können. Und das konnte ich natürlich dann ganz gut nutzen, um auch historisch korrekt dann eben halt ein Stück Selbstverwirklichung zu beschreiben. Kurtisanen waren zum Beispiel zwar, wenn du so möchtest, die Edelprostituierten, aber die waren auch Frauen, die sehr selbstbestimmt haben leben können.
Ja, und dann in deinem Roman spielt auch Solidarität unter Frauen eine ganz, ganz wichtige Rolle, also wie die sich gegenseitig unterstützen und eben auch rumzicken. Wie wichtig ist dir denn diese Eigenschaft in deinem eigenen beruflichen Alltag? Unterstützt du andere? Oder möchtest du unterstützt werden? Wie ist das bei dir?
Also ich habe natürlich als Unternehmensberaterin war ich ja selbstständig und hatte mein eigenes Team. Hab heute noch mit zwei meiner ehemaligen Mitarbeiterinnen, heute Kolleginnen, sehr herzliche Kontakte und da haben wir uns auch gegenseitig unterstützt. Und ich habe natürlich auch ganz liebe Schriftstellerinnen, Freundinnen, mit denen ich mich eben halt natürlich regelmäßig austauschen. Also das ist für mich schon ganz unverzichtbar, auch selbst als Frau Solidarität halt.
Genau, ich denke auch, ein Team ist immer stärker als der Einzelne oder die Einzelne. In deinen Romanen halt habe ich auch rausgelesen, also Liebe und Schicksal, ne? Das sind richtige Prüfsteine. Mhm. Also ohne zu viel zu verraten, ne? Worin siehst du die größte Herausforderung für deine beiden Heldinnen?
De Valerie tatsächlich sich gegen die bürgerlichen Konventionen, in denen sie aufgewachsen ist, eben tatsächlich halt zur Wehr zu setzen. Das große reale Vorbild ist ja die Suzanne Valadon, die sich ja eben auch aus der Armut bis hin zu einer heute noch bekannten Malerin, die eigentlich jetzt erst entdeckt wird, entwickelt hat. Insofern sind die beiden natürlich auch wieder befreundet. Das mache ich ja immer so, ne? Das dann eben die realen Persönlichkeiten halt dann auch mit den Fiktiven in Kontakt treten lassen. Die Elise wiederum gibt ja zunächst alles auf, was mit Beziehung zu tun hat, weil man nicht verheiratet sein durfte als Tänzerin. Und die muss als Herausforderung sich halt darüber im Klaren werden, ob es das Leben ist, was sie wirklich auf Dauer führen möchte.
Okay. Und was bedeutet für dich persönlich Glück? Ist das im Beruf zu finden oder vielleicht eine Kombination aus Privat und Beruf oder hast du noch eine andere?
Ich denke, Zufriedenheit würde es einfach besser beschreiben. Ne? Ich habe den 40. Hochzeitstag in diesem Jahr halt mit meinem Mann. Das ist so etwas, was wirklich zu meinem Glück und zu meiner Zufriedenheit dazugehört. Ich war immer sehr beruflich erfolgreich, habe meine Unternehmensberatung selber aufgebaut. Ich bin Autodidaktin als Schriftstellerin. Natürlich ist das auch wunderbar. Ja, klar. Natürlich, ja. Ist auch harte Arbeit damit verbunden. Aber sagen wir mal so, dieses süßliche Glück, wie man das so oft in diesen New Adult Romanen findet, das ist jetzt gar nicht meins. Ne? Also dieses, ja.
Ich wollte nämlich jetzt mit dieser Frage auf diese wirtschaftlichen Entwicklungen zu jener Zeit, die du ja dann so ziemlich zum Schluss vom Roman dann auch noch erkennen lässt. Da war zum Beispiel der Bau des Panama-Kanals, wo dann halt der Vater halt so viel Investitionen verloren hat. Oder der Bau des Eiffelturms. Also es fließt ja alles so mit ein. Was hat dich denn eigentlich daran interessiert, diese Aspekte mit der Familiengeschichte von Valerie und Elise zu verbinden?
Ich schaue mir immer an, was gab es an historisch bedeutsamen Ereignissen in der Zeit. Und das ist bei mir eine Setzung, dass die dann eben einfach eine Rolle spielen. Und das ist jetzt nicht nur der sich ewig hinziehende Bau von Sacré-Cœur, sondern der Panama-Kanalbau mit dem da mit einhergehenden Skandal und selbstverständlich die Weltausstellung mit dem Eiffelturm. Jetzt habe ich außerdem das Glück, dass es halt auch wirklich Episoden gibt in meinen Quellen, dass zum Beispiel Lagolu und Henri Toulouse-Lautrec gemeinsam diese Weltausstellung besucht haben, was ich dann ja auch nachgestellt habe und die Elise dann dazu gepackt habe. Gustav Eiffel, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Der Eiffelturm verhilft ihm zu großem Ruhm. Der Panama-Kanal wird ihm zum Verhängnis. Das ist für mich immer gesetzt. Genauso wie es jetzt im zweiten Band das Thema Anarchismus geben wird, den Beginn der Dreyfus-Affäre. Also da gucke ich immer, was hat die Gemüter bewegt und wie bringe ich das in den Roman ein.
Bei der Weltausstellung mit dem Gustav Eiffel halt, das war ja auch so ein Symbol des Fortschritts, konnte man das ja schon nennen. Ne? Also dieser Turm, es war der höchste damals, ne, was überhaupt gebaut wurde. Und er hatte ja auch mit dieser Metallkonstruktion, das war ja auch so der Erste, der das so geschafft hat. Ne? Und es ist aber auch irgendwie so ein gesellschaftlicher Umbruch. Danach teilte sich das ja irgendwie dann wieder. Welche Bedeutung hat dieses Ereignis für dich als Schlusspunkt, diese Weltausstellung insgesamt?
Also zum einen muss man sagen, der Eiffelturm war sehr umstritten. Er sollte ja auch nach 20 Jahren abgerissen werden. Dass er dann verrückterweise, genau wie Sacré-Cœur, heute zu den beiden Hauptwahrzeichen von Paris gehört, das war damals überhaupt nicht vorherzusehen. Er sollte einfach das pompöse Eingangsportal sein und die Weltausstellung sollte eben Frankreichs Ansehen nach dem verlorenen deutsch-französischen Krieg, es war ja nicht mal die erste in Paris danach, aber sollte das dann eben wieder sehr beeindruckend wiederherstellen. Das war eben das Ziel dabei. Gleichzeitig gab es natürlich auch die Negativaspekte, dass man halt da die Kolonialvölker eben halt so als Wilde in ihren Behausungen und Umgebungen eben darstellte. Also dieses Verächtliche, was da eben natürlich auch mit einherging, was ich auch halt daher auch ein Stück erwähnt habe. Ja, und ich meine, das Moulin Rouge ist ja eröffnet worden. Es ist ja der Schlusspunkt meines Buchs 1, um noch in der Weltausstellung halt zur Zeit der Weltausstellung halt noch eine Rolle zu spielen. Im letzten Monat haben sie es ja dann tatsächlich noch geschafft. Das war für mich unverzichtbar, das zu beschreiben.
So, jetzt rückblickend, was hat dich denn eigentlich an dieser Recherche und dem Schreiben so insgesamt am meisten überrascht?
Also am meisten überrascht hat mich, dass Pierre Lamure in seinem mir eigentlich bis dahin sehr lieben Roman über das Moulin Rouge ziemlich viel geschrieben hat, was der Historie nicht entspricht. Das hat mich wirklich überrascht und eine der Dinge, werde ich demnächst auch auf meine Website schreiben, was ich beim Schreiben gelernt habe, ist, dass Henri Toulouse-Lautrec so einsam nicht war, wie ich ihn eben seit dem Lesen dieses Romans gedacht habe, dass er es eben sei. Das war sicher was, was mich überrascht hat. Manche Dinge wusste ich auch nicht. Ich wusste zum Beispiel über den Panama-Skandal oder Panama-Kanal so gut wie gar nichts. Ne? Passt ja jetzt auch ganz gut in die heutige Zeit. Denn letztlich haben es die Franzosen ja nicht hingekriegt. Die US-Amerikaner haben ihn dann gebaut. Und jetzt muss Donald Trump dann über 100 Jahre später Ansprüche erheben. Ne? Insofern hat es eine zufällige Aktualität, mit der ich auch nicht gerechnet hatte.
Wie intensiv hast du denn eigentlich mit deinen Figuren gelebt? Saßen die mit dir auf dem Sofa? Haben die mit dir Mittag gegessen?
Da bin ich Psychologin genug. Da habe ich mich immer von meinem Beruf verabschiedet, wenn ich nach Hause kam. Mein Mann ist ja auch Psychologe, wir haben auch so gut wie nie, nur wenn es wirklich mal was ganz Besonderes, Dramatisches oder Tragisches gab, darüber geredet. Wenn ich meinen PC ausmache, dann sind meine Figuren erstmal im Hintergrund, dann lese ich auch gerne andere Bücher. Manchmal, wenn ich dann spazieren gehe oder im Bett döse, dann fällt mir ein, auch den Aspekt könntest du nochmal betonen oder vielleicht könntest du das nochmal ein bisschen anders schreiben. Aber die sitzen nicht bei mir am Tisch.
Ja, manche Figuren geben ja sogar vor, halt wie die Autoren die Bitte zu schreiben haben. Ist das bei dir dann auch nicht so?
Nee, also es ist schon so, dass ich sehr sorgfältig plotte. Das habe ich mir jetzt im Laufe der Zeit angewöhnt. Es geht auch gar nicht anders, weil wenn ich so viele historische Informationen nachverarbeite, dann muss ich das halt ja auch irgendwie widerspruchsfrei hinkriegen. Und ich habe nie den Anspruch gehabt, einfach, sag mal, eine Liebesgeschichte zu schreiben, wo die Historie ein bisschen die Kulisse ist. Ich möchte wirklich etwas über die Zeit vermitteln. In diesem Fall jetzt halt die Belle Epoque, über die Kunst möchte ich was vermitteln. Das war ganz spannend, das habe ich noch gelernt. Das ist toll gewesen, die einzelnen Stilrichtungen und diesen Konflikt zwischen den konservativen und den avantgardistischen Stilrichtungen. Und ganz viel, was ja über die Impressionisten hinausgeht, was ich gelernt habe. Das hat mir auch sehr viel Spaß noch gemacht, das eben halt mit aufzunehmen und mit die ganzen Bilder anzuschauen, auch im Internet. Ich habe es ja nicht alle im Original sehen können. Sowas macht mir halt tatsächlich dann auch unheimlich viel Spaß.
Genau, das ist ja auch ein großer Anteil im Roman.
Ja.
Es gibt ja dann noch einen zweiten Teil, hatten wir ja auch vorhin schon gesagt. Du schreibst den gerade noch oder ist der schon fertig?
Nein, ich bin dran.
Okay, wie lange wirst du denn daran noch schreiben?
Das weiß ich gar nicht so genau. Mein Abgabetermin ist der 1. August.
Werden das auch wieder 600 Seiten? Dann sind das 1200 Seiten?
Also man muss jetzt mal Folgendes sagen. Es sind 500 Manuskriptseiten geworden, Band 1. Und damit seit dem Weingut 1 der kürzeste, den ich je geschrieben habe. Die anderen hatten alle schon über 600 Manuskriptseiten. Das muss man dazu sagen, dass Goldman das Buch sehr großzügig gestaltet hat. Mit jedem Kapitel beginnt eine neue Seite. Dann gibt es das Personenverzeichnis. Es gibt hinten das Verzeichnis der Bilder. Es gibt immer Wahrheit und Fiktion. Und es gibt meine Leseprobe. Was man jetzt mal dazu sagen muss, ist von meinen Romanen ist er nach dem Weingut 1 der kürzeste, den ich bisher geschrieben habe. So. Und ich versuche mit Band 2, da muss ich natürlich sehen, dass ich es rund kriege. Das ist ja immer das Problem, wenn man eben ein Folgeband hat. Du kannst ja nicht irgendeinen Handlungsstrang dann ins Leere laufen lassen. Da kann es sein, dass es 20 Seiten mehr werden. Aber insgesamt gesehen ist das bei Goldman, das war auch bei Knauer. Bei Knauer passt das auch in meinen ersten historischen Roman als Marita Spang. Das sind die kürzesten.
Okay, worauf ich hinaus wollte, also wenn man so viel über ein Thema schreibt und mit seinen Figuren arbeitet, kann man sich denn dann eigentlich auf Neues dann gleich wieder einlassen? Weil man hat ja sicherlich irgendwie einen Folgevertrag und dann auch wieder eine Deadline.
Auf Neues einlassen, da muss ich jetzt erstmal nachfragen. Ich habe keinen Folgevertrag, ohne dass klar ist, was es für ein Werk werden soll, ne? Und was ich jetzt mich mit dem Gedanken trage, also das darf ich jetzt sicherlich auch sagen. Zunächst mal, mein zweiter Band endet 1895. Pablo Picasso war 1901 in Montmartre. Ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Ne? Das habe ich auch meinem Verlag gesagt. Und wenn ihr den halt auch noch erwähnt haben möchtet und wesentliche andere Ereignisse, ja, vielleicht gibt es dann vielleicht auch noch eine weitere Fortsetzung. Klar, ich müsste das jetzt alles nochmal recherchieren und plotten, aber das wäre jetzt einfach eine Fortsetzung, wenn es so weit käme, aber ich kann es halt nicht sagen. Und dann habe ich mir überlegt, Marie Lacrosse, wo war sie denn überall? Sie war im Deutsch-Französischen Krieg und damit unter Kaiser Wilhelm I. unterwegs, ne, im Weingut. Sie war in der Habsburger Monarchie Ende des 19. Jahrhunderts. Dann war ich im KDW, da haben wir dann den zweiten Kaiser und die Zeit bis zur Weimarer Republik und Nazi-Machtergreifung und jetzt die Belle Epoque in Frankreich. Was fehlt mir also von den großen Monarchien und Regierungen, die mich besonders interessieren, das viktorianische England? Und da wird mir bestimmt eine schöne Geschichte einfallen, wenn Goldman weiter mit mir zusammenarbeiten möchte, woran ich eigentlich nicht zweifle, die dann dort spielt. Und dann habe ich sie so durch. Es gibt nur eine Ausnahme. Ich werde nie etwas schreiben, was in Russland spielt. Und das nicht erst seit kürzester Zeit, sondern das setzt sich ja fort, die Geschichte. Ne? Ist ja leider Gottes im Zarenreich auch nicht viel anders gewesen. Also die wird man nicht finden.
Okay, dann wissen wir schon mal einen kleinen Anhaltspunkt, was wir vielleicht noch erwarten dürfen.
Weil ich noch keinen Plot und keine Geschichte habe, sondern nur die Zeit interessiert mich. Ich kann nur eine Sache jetzt schon sagen, wenn Jack the Ripper vorkommen sollte, dann nur am Rande, weil der ist ausgelutscht als Thema. Das fällt mir bestimmt nicht. Den 200. Mörderverdacht da halt antun.
Also ich glaube, in Deutschland gibt es 26 Romane über Jack the Ripper.
Zumindest gibt es so viele, dass es nicht einen weiteren geben muss, der sich jetzt damit beschäftigt, ob ein Mitglied des Königshauses oder einfach nur ein brutaler Schlechter die Frauen umgebracht hat. Ob Whitechapel eine Rolle spielt, kann ich nicht sagen, aber bestimmt nicht Jack the Ripper. Also als Zentrum. Ich habe ja gesagt, normal schreibe ich halt über historische Ereignisse in der Zeit, aber das würde ich nur am Rande erwähnen.
Okay, ich könnte mit dir über Victoria und Jack the Ripper bestimmt jetzt noch stundenlang weiter plaudern und spekulieren, was denn nun dein neuer Roman wird. Aber wir sind jetzt leider schon am Ende angelangt. Wir haben die halbe Stunde voll.
Das ging super schnell. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass ich das wunderbare Interview hier machen darf.
Marie Lacrosse zeichnet in Montmartre Licht und Schatten ein lebendiges Bild von Paris im 19. Jahrhundert. Ihr Auftakt der Dilogie erzählt die Geschichte zweier Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zwischen schillernden Cancan-Lokalen, legendären Künstlern und den gesellschaftlichen Umbrüchen der Zeit webt Lacrosse einen historischen Roman wie ein Gemälde voller Mut, Träume und Gegensätze. Die Rezension zu Montmartre, Licht und Schatten findet ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.